Aktuell gibt es bei Thalia bis zu 22% Rabatt auf Lego-Sets, darunter unter anderem der original graue Nintendo Game Boy mit 2 Kartuschen zu jeweils Zelda und Super Mario. Ein Set, was ich persönlich mega cool finde. Also wenn du auch Gaming magst oder Lego, es gibt übrigens auch noch ganz viele andere Lego-Sets reduziert, dann schau doch mal nach und nimm den Rabatt mit. Der Link dazu ist in den Shownotes. Einschlafen mit Star Wars. Der Podcast. Jetzt bewerten und abonnieren. Ich bin Marvin Jade und in dieser Folge erzähle ich dir vom imperialen Läufer, dem AT-AT. Möge die Nacht mit dir sein. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, würde ich mich super über eine Steady-Mitgliedschaft freuen, natürlich. Aber du kannst mich auch unterstützen mit einer hoffentlich positiven Bewertung und einem Kommentar. Viel Spaß mit der Folge. Der Inhalt dieser Folge ist Legends. Der All-Terrain-Angriffstransporter, oder auch kurz AT-AT, auch Imperialer Läufer genannt, war ein von der Großen Armee der Republik und dem Galaktischen Imperium eingesetzter, schwer bewaffneter Kampfläufer, welcher sich auf 4 Beinen fortbewegte. Die stark gepanzerte Kampfmaschine war somit in der Lage, sich nahezu auf jeglichem Terrain fortzubewegen, um am Ziel Truppenverbände abzusetzen und den Feind mit ihren Bordwaffen anzugreifen. Die Geschichte. Der Vorläufer. Interessantes Wortspiel. Die Vorfahren des AT-AT gehen bis in die Blütezeit der Galaktischen Republik zurück. Bereits während der ersten Schlachten in den Klonkriegen wurden von der Galaktischen Republik Kampfläufer eingesetzt, die als All-Terrain-Taktik-Erzwinger, kurz AT-TE, benannte Kampfmaschine verfügte da noch über 6 Beine, mit der sich das Kriegsgerät auf dem Schlachtfeld mit hoher Geschwindigkeit bewegen konnte. Bewaffnet mit 6 Anti-Personen-Lasertürmen und einer schweren Projektilkanone verfügte der AT-TE über eine verheerende Feuerkraft. Angespornt von den großen Erfolgen auf dem Schlachtfeld, optimierte man das Konzept des Kampfläufers mehrfach, bis dies zum AT-AT führte. Die vielfach fehleranfälligen 6 Beine wurden auf 4 reduziert und das Waffensystem vom Rücken in einen beweglichen Kopf nach vorne verlegt. Um die Reichweite der Waffen zu vergrößern und der Mannschaft im Schlachtgetümmel eine bessere Übersicht zu gewährleisten, wuchs der Kampfläufer von ursprünglich 5 Metern auf volle 15 Meter Höhe. Durch die massive Veränderung der Größe war der Einsatz eines leistungsfähigen Reaktors ebenso möglich, wie Raum für eine große Anzahl von Soldaten und Equipment zu erhalten. Ebenso wichtige Lenkmechanik, welche die beiden Rumpfhälften des AT-TE verband, einem einzigen massiven, stark gepanzerten Rumpf mit einem beweglichen Kopf, von welchem aus der Läufer gesteuert wurde. Erster Einsatz. Zum allerersten Mal kamen die Prototypen des AT-AT während der Klonkriege in der Schlacht von Jabim im Jahr 21 vor der Schlacht von Yavin zum Einsatz. Die Galaktische Republik war zu einer monatelangen Belagerung auf dem von Dauerregen und schlammigem Untergrund heimgesuchten Planeten gezwungen und musste deswegen neue Fahrzeuge entwickeln, die diesen Umweltbedingungen gewachsen waren. Aus diesem Grund setzte man dort zum ersten Mal die ersten Prototypen des neuen AT-AT ein. Das Fahrzeug erwies sich in der Schlacht als äußerst hilfreich, gerade in schwierigem Gelände, und wurde deswegen im Rahmen der Klonkriege auch in darauffolgenden Einsätzen verwendet. Trotz der großen Erfolge war der AT-AT jedoch keine besonders verlässliche Waffe. Die komplizierte Mechanik erwies sich als anfällig. Vielfach standen AT-AT mit Servoproblemen in den Hangars, anstatt in die Schlachten einzugreifen, und so gerieten die Walker in der Folge in Vergessenheit. Zum Beginn des Imperiums waren nirgendwo in der Galaxis AT-AT-Walker mehr im Einsatz. Konzept der imperialen Kampfläufer. Die Analyse vieler Bodenschlachten des Imperiums ergab einen entscheidenden strategischen Nachteil. Während das Imperium über viele repulsorgetriebene Fahrzeuge verfügte, waren diese oft in der direkten Konfrontation unterlegen. Eine größere Anzahl an Fahrzeugen und Bodentruppen konnte dies zwar wettmachen, das Imperium verfügte schließlich über mehr als genug Mittel, jedoch war der Zeitfaktor hierbei oft entscheidend. Um eine feindliche Stellung rasch einnehmen zu können, war es erforderlich, selbst bei massivem Widerstand vorrücken zu können, um die gegnerischen Kräfte zu überrennen. Das Imperium erkannte schnell, dass die Verluste, welche hierbei entstanden, nicht nur teuer waren, sondern sich nachteilig auf die Kampfmoral der Truppen auswirkten. Letztlich war klar, dass den imperialen Bodenstreitkräften eine massive, schnelle und vor allem gut gepanzerte Waffe fehlte, welche in den ersten Reihen die Gegner angreifen und diese aufreiben konnte. Die imperialen Militärstrategen versuchten, die vorhandenen Fahrzeuge zu modifizieren. Schnell war jedoch klar, dass ein repulsorgetriebenes Fahrzeug nicht in Frage kommen würde. Die Fahrzeuge waren äußerst effektiv, jedoch auch empfindlich gegen örtliche gravimetrische Einflüsse. Schwerkraftverschiebungen und wechselnde Magnetfelder machten vielfach einen Einsatz unmöglich. Das Imperium jedoch benötigte schweres Kampfgerät, welches überall einsetzbar war. Die imperialen Ingenieure bekamen somit den Auftrag, eine Maschine zu entwickeln, die ohne Repulsorlift funktionierte. Nachdem viele Tests erfolglos abgeschlossen waren, erinnerte sich Oberst Maximilian Weers an die Erfindung aus der Alten Republik. Auch wenn nur wenige der ursprünglichen AT-AT der Alten Republik überlebt hatten, machten sich die imperialen Techniker daran, aus den alten Aufzeichnungen und vereinzelt gefundenen Wracks die Erkenntnisse für die Entwicklung eines neuen AT-AT-Walker zu ziehen. Gleich zu Beginn der Entwicklung stand fest, dass die Walker das neue Rückgrat der imperialen Bodenstreitkräfte darstellen müssen. Um einen Sektor zu erobern, war es erforderlich, nicht nur die notwendige Kampfkraft zu besitzen, sondern vielmehr aufgrund der psychischen Wirkung der eingesetzten Waffen und Kriegsgeräte den Feind so weit zu demoralisieren, dass allein dies einen taktischen Vorteil ergab. Daher besannen sich die Designer des AT-AT auf eine alte Legende der Sith, wonach es vor Urzeiten ein gigantisches Monster namens Behemoth gegeben hatte, ein auf vier Beinen laufendes Ungeheuer, welches in der Erde lebt und das sich noch heute durch viele Sagen und Mythen der Galaxis spinnt. So stand beim Design die Legende des Behemoth Pate, und es war klar, dass sowohl die Größe als auch die gesamte Erscheinung an diese alte Legende erinnern soll. So wurde das, ursprünglich noch von der Alten Republik stammende, Design der AT-AT modifiziert, um den Walker noch furchteinflößender zu machen. Technische Details: Beine und Antrieb. Wir hatten die Schlacht von Gorman schon gewonnen, bis die AT-ATs auftauchten. Sie kamen aus dem Nebel und rissen die Frontlinien auseinander. Die Einheimischen rannten vor Angst, aber die erfahrenen Soldaten gaben auf. Wir wussten, dass man nicht vor einem AT-AT wegrennen kann. Major Bran Dirlan, Rebellenallianz-Kommandant. Der AT-AT ist eine echte Terrorwaffe. Selbst wenn er nicht im Einsatz ist, sondern in einem Hangar steht, flößt er durch seine gewaltige Größe und die massiven Waffensysteme Angst ein. Dem Betrachter fallen zuerst die Beine des Walkers auf. Zwei Drittel der Größe gehen auf die Beine, die sogenannten Laufpylonen, zurück. Der AT-AT steht auf einer runden Zehenscheibe. Die Zehenscheibe besitzt vier metallene Zehen, welche jeweils im Viertel rundum angebracht sind. Zweck dieser flexiblen Zehen, welche im Inneren durch mächtige Zehenscheibenkolben bewegt werden, ist es, dass der Walker in unebenem oder glattem Gelände sicherer steht und läuft. Die Zehen wirken quasi wie Spikes, die in den Boden gegraben werden und den Fuß sicherer auf dem Boden halten, ohne wegzurutschen. Auf der Zehenscheibe befinden sich der Fußzylinder sowie der Fußpanzer. Der Fußzylinder hat im Inneren einen großen Schockabsorber, welcher beim Marsch durch das Gelände die Erschütterungen weitestgehend absorbiert und dafür sorgt, dass sich keine Vibrationen auf den Walker übertragen, was für die Mechanik nachhaltig gefährlich wäre. Impulsgeländesensoren sorgen beim Auftreten des Fußes auf den Boden für eine Vorabanalyse des Bodens, auf den der AT-AT tritt. Je nach Beschaffenheit steuert der Geländesensorcomputer den Anpressdruck und die Verstellung der Zehen. Dies geschieht vollautomatisch, sodass sich die Piloten ausschließlich um die Steuerung kümmern können. Stabilisiert wird das Fußgelenk von einer zusätzlichen Strebe, welche beweglich über Dämpfer und Kugelgelenke auf der Innenseite angebracht ist. Die umgebende Stahlhülle des Fußes ist aus massivem Dura-Stahl, was den AT-AT in die Lage versetzt, feindliche Fahrzeuge oder kleinere Gebäude mit einem gezielten Tritt zu zerquetschen. Der Fußzylinder ist über ein bogenförmiges Knöchelgelenk am unteren Teil des Beines angebracht. Durch die Bogenbefestigung ist eine größtmögliche Bewegungsfreiheit des Fußes gewährleistet, damit dieser auch auf unebenem Gelände sicher steht. Die Bewegung selbst erfolgt über einen Knöchelantriebsmotor sowie eine Knöchelantriebsbremse, welche die ballistische Bewegung des Fußes unterstützen oder verhindern soll. Direkt in der unteren Fußschiene, welche direkt über dem Bogengelenk beginnt, befinden sich die Energie- und Antriebssysteme des jeweiligen Fußes. Jeder Fuß verfügt über eine eigene Antriebseinheit, was sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringt. Das Gewicht von vier getrennt untergebrachten Einheiten ist leichter und einfacher zu verteilen. Fällt jedoch nur eine von ihnen aus, kann sich der gesamte Kampfläufer nicht mehr fortbewegen und ist taktisch unbrauchbar. Die stark gepanzerten Beinschienen gehen über ein Kniegelenk in den oberen Teil des Beines über. Das Kniegelenk besteht aus einem riesigen Gyroservo, welcher festlegt, wie weit ein Bein abgeknickt werden muss, wenn es sich nach vorne bewegt, und er wird über einen flachen Kolbenantrieb und einer Kolbenbremse bewegt. Die Kolbenpresse für den Antrieb befindet sich im oberen Teil des Beines, direkt unter den Erschütterungsdämpfern, welche die Bewegung des Beines bei der Bewegung von vorne nach hinten absorbieren. Alle vier Beine sind an einer riesigen Hauptantriebskupplung festgemacht, über welche die Hauptenergie sowie die Steuerungsinformationen von vier einzelnen Antriebsmotoren übertragen werden kann. Somit kann jedes einzelne Bein individuell angetrieben und bewegt werden. Der Antrieb selbst befindet sich an der Unterseite. Gespeist aus einem Fusionsreaktor kann der Antriebsmotor den Walker auf eine Geschwindigkeit von, halte ich fest, 60 km pro Stunde beschleunigen, was jedoch ein weitgehend ebenes Gelände ohne Hindernisse voraussetzt. Die normale Geschwindigkeit des Walkers liegt bei rund 40 km/h, die Angriffsgeschwindigkeit bei nur 15 bis 20 km/h. Sofern sich der Kampfläufer mitten in einer Schlacht bewegt, wird die Geschwindigkeit aus Sicherheitsgründen auf 5 bis 10 km/h reduziert. Die ersten Schlachten hatten dem Imperium sehr schnell die größte Schwachstelle des Walkers klargemacht. Der Schwerpunkt der Maschine lag in fast 10 Metern Höhe. Trat der Walker somit auf einen stark unebenen Untergrund oder auf ein größeres Hindernis, kam die riesige Maschine aus dem Gleichgewicht und stürzte einfach um. Aufbau und Technik. Im beweglichen Kopf sind drei Soldaten untergebracht, ein Pilot, ein Schütze und ein Commander. Darüber hinaus sind Notplätze für zwei weitere Soldaten vorhanden. Der Kopf besitzt zwei seitlich angebrachte mittlere Blastergeschütze sowie zwei schwere, unbewegliche Laserkanonen, die unter dem Kinn des Kopfes angebracht sind. Ein Hals aus ringartigen Elektromagneten erlaubt es, den Kopf in die verschiedensten Richtungen zu bewegen. Horizontal 180 Grad, vertikal 60 Grad. Aufgrund dieser Bewegungsfreiheit und der Höhe über dem Grund hat die Crew im Kopf einen perfekten Überblick über das Schlachtfeld. Durch diesen Hals gelangt man übrigens auch vom Cockpit im Kopf durch zwei Druckschleusen in den Rumpf. Im Rumpf, dem Körper des Stahlungeheuers, befindet sich Platz für bis zu 40 voll ausgerüstete Sturmtruppler. Die Soldaten sind, auf zwei übereinanderliegenden Decks verteilt, in Schalensitzen festgezurrt. Dabei wird der Sitz über Versorgungsleitungen mit dem auf den Rücken der Sturmtruppen befindlichen Tornister verbunden. Hierdurch werden die Energieeinheiten, welche die Klimaanlagen der Kampfanzüge versorgen, ständig aufgeladen. Die beiden Decks selbst sind nicht klimatisiert. Direkt hinter dem unteren Deck befindet sich ein Frachtraum für weitere Ausrüstung oder Kampfgeräte. Standardmäßig sind dort 5 Speederbikes untergebracht, welche über Krangestelle aus einer am Heck des Walkers angebrachten Luke ausgetendert werden können. Über dem Frachtraum ist der Hauptreaktor sowie die Treibstoffzellen und Pumpen untergebracht. Diese sind durch massive Abschirmungen von den Mannschaftsunterkünften getrennt. Auf der Oberseite des Rumpfes befindet sich die Luftsteuerung und der Lufteinzug des gesamten Antriebes. Die Lufteinzugsvorrichtung ist nach vorne gerichtet. Betrachtet man den AT-AT von außen, sind drei massive Kerben in der Mitte des Rumpfes zu erkennen. Die Angriffspunkte der Haltevorrichtung, mit welcher der AT-AT im Hangar oder an Bord von Dropschiffen fest verankert wird. Die verschiedenen Ausführungen des AT-AT. Die Walker können, je nach Einsatzort, verschiedentlich ausgerüstet werden. So wurden die sogenannten Snowwalker für den Einsatz auf der Eiswelt von Hoth mit speziellen Heizmodulen ausgerüstet. Für den Einsatz in Wüsten entwickelte die Quad-Fabrik gemeinsam mit den Sina-Werften die Sina Z23-Hitzeschilder. Die großen Erfolge auf dem Schlachtfeld veranlassten die imperialen Techniker, über neue Konzepte nachzudenken. Da das Imperium überall im Universum schwere Kämpfe austrug, stiegen ständig die technischen Anforderungen. Welten, welche nur aus Wasser bestanden, Planeten mit stark wechselnder Gravitation oder schwersten klimatischen Bedingungen. Kurz nachdem die ersten Prototypen des AT-AT ihren Testlauf vollendet hatten, begann man mit neuen Variationen auf der Basis des Kampfläufers zu experimentieren. Hierdurch entstanden zum Beispiel der AT-AA oder der AT-AT-Schwimmer und es gab den AGT-AT, der speziell für ein gebirgiges Terrain geschaffen wurde. Stellung innerhalb des Imperiums. Auch die gesamten Modifizierungen des Imperiums konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Kriegsgerät auf uralter Technik basierte. Die gesamte Technik wurde zwar überarbeitet, dennoch blieben die fast schon sprichwörtlichen Fehleranfälligkeiten erhalten. Dies führte dazu, dass viele imperiale Offiziere den AT-AT ablehnten. Während der Schlacht von Hoth verzeichneten die imperialen Truppen jedoch einen großen Erfolg gegen die Rebellion, als mit nur 5 AT-AT die stark gesicherte Rebellenbasis Echo erobert wurde. Dieser Erfolg brachte dem AT-AT quasi über Nacht großen Ruhm ein. Wenn die Kampfmaschine unter den widrigen Bedingungen der Eiswelt Hoth so eindrucksvoll funktionierte, dann konnte man sie auch andernorts einsetzen. Tatsächlich nahm die Verbreitung von AT-AT nach der Schlacht von Hoth überall in der Galaxis zu und wurde zur ersten Waffe des Imperiums bei Bodenoffensiven. Schwachstellen. So groß, gepanzert und bewaffnet der AT-AT auch ist, besitzt er dennoch verschiedene Nachteile. Die größte Verwundbarkeit stellt sich hierbei wohl durch die Laufpylonen dar. Da der Hauptteil des Gewichts in gut 10 Metern Höhe auf den Laufpylonen liegt, befindet sich der Schwerpunkt des Walkers weit über dem Boden. Dies bedeutet, dass beispielsweise ein um die Beine gewickeltes Kabel den Laufmechanismus so stark beeinträchtigt, dass die Hydraulik des Kampfläufers nicht mehr in der Lage ist, das Gleichgewicht zu halten. Das Ergebnis ist, die Maschine kippt um. Aufgrund des enorm hohen Gewichts und der gewaltigen Größe wirken die dabei auftretenden Kräfte so zerstörerisch, dass im Inneren kaum jemand überleben kann. Darüber hinaus ist der fast vollständig offenliegende Antrieb, wenn auch auf der Unterseite, nahezu ungeschützt gegen direkten Feindeinfluss. Diese Schwachstellen wurden insbesondere in der Schlacht von Hoth deutlich, in der das Imperium insgesamt 5 AT-AT einsetzte. Der Renegatenstaffel gelang die Zerstörung von mindestens 2 der großen Kampfläufer durch die Ausnutzung ihrer 2 Schwächen. Der erste AT-AT wurde zu Fall gebracht, indem ein reißfestes Schleppkabel aus der Harpune eines Schneegleiters an den Beinen des Läufers befestigt und der AT-AT darin eingewickelt wurde. Durch das Blockieren der Beine stürzte der Kampfläufer und war daraufhin ein leichtes Ziel für die anderen Gleiter des Geschwaders. Den zweiten konnte Luke Skywalker nach seinem Absturz ausschalten. Aufgrund seiner Größe ist der AT-AT gegen einzelne Soldaten machtlos, die zwischen seinen Beinen laufen und sich mit einem Seilkatapult direkt unter ihren Rumpf ziehen. Luke benutzte sein Lichtschwert zum Öffnen der Luke und warf einen Thermaldetonator in das Innere des Kampfläufers, der daraufhin von innen explodierte. Um diese Schwächen auszugleichen, wurde den AT-ATs meistens eine Eskorte von einigen AT-STs und einigen Sturmtruppen zur Seite gestellt, die sowohl Gleiter als auch einzelne Soldaten gezielt abwehren können. Das Imperium hat nach den Erfahrungen in der Schlacht von Hoth darauf reagiert und schickt die AT-AT nun nicht mehr allein in die Schlacht. Um die Laufpylonen zu beschützen, umgibt eine ganze Armada aus Fahrzeugen und Truppen den Walker und soll dafür sorgen, dass angreifenden Feindkräften den Laufpylonen nicht zu nahe kommen können. Die auf Hoth eingesetzten Unterstützungskräfte waren zu wenige und auch zu weitläufig um die AT-AT gruppiert, als dass diese wirkungsvollen Schutz gegeben hätten können. Die Steuerung des AT-AT. Wenn ein AT-AT in die Schlacht zieht, sitzen normalerweise 2 Piloten im Cockpit, direkt hinter der aus massivem Panzerglas bestehenden Sichtluke. Beide Plätze sind so ausgerüstet, dass der Walker auch beim Verlust eines Piloten von dem jeweils anderen gesteuert werden kann. Normalerweise übernimmt jedoch ein Soldat den Posten des Piloten, der andere die des Bordschützen. Beide Piloten werden von Geländesensoren unter dem Cockpit und der in den Zehenscheiben enthaltenen Impuls-Geländesensoren geleitet. Abtaster bestimmen die Natur und Form des vorausliegenden Geländes, um einen präzisen und sicheren Gang zu garantieren. Zwischen beiden Soldaten befinden sich einige holographische Bildgeber, welche sowohl Holonachrichten als auch taktische Analysen des Schlachtfeldes darstellen können. Hinter den beiden Piloten findet sich eine taktische Kontrolle für einen eventuellen Kommandanten sowie einen weiteren Holo-Bildgeber. Mittels einer Art Periskop können vergrößerte Bilder von Kameras rundum angesehen werden, was dem Kommandanten eine bessere Übersicht über das Schlachtfeld erlaubt. Kampftaktik der AT-AT. Durch die dicken Panzerplatten und das dadurch extrem hohe Gewicht ist der AT-AT zu schwer für Repulsorlifte, mit denen das Imperium standardmäßig seine Fahrzeuge anlandet. In einem Gebiet, welches sich unter imperialer Kontrolle befindet, werden die Walker daher hauptsächlich in Teilen auf dem Planeten gelandet und dann dort zusammengebaut. Dies ist jedoch beim Kampfeinsatz auf einem Planeten unmöglich. Um die Walker auch in Kampfgebieten einzusetzen, werden diese daher hauptsächlich von Sternenzerstörern in sogenannten Walker-Dropships oder Y-85-Titan-Landungsschiffen im Orbit abgesetzt. Diese Transporter können maximal 8 Walker gleichzeitig laden, landen auf dem jeweiligen Planeten und transportieren nach dem Einsatz die Walker wieder zurück zum Sternenzerstörer. Der AT-AT kümmert sich mit seinen Waffen hauptsächlich um größere Ziele. Vereinzelte Soldaten oder Laserstellungen übernehmen die AT-ST bzw. die flankierenden Begleittruppen. Hierdurch wird eine verheerende Flächenwirkung der Angriffe erreicht. Die Hauptwaffe des AT-AT sind die beiden unter dem Kopf angebrachten schweren Laserkanonen der Klasse 2. Diese als Kinnkanonen bezeichneten Waffen zählen zu den verheerendsten Laserkanonen, die jemals in Landfahrzeugen installiert wurden. Zu beiden Seiten des Kopfes sind zwei Blasterkanonen mittlerer Reichweite montiert, welche sich 360 Grad drehen lassen sowie bis zu 20 Grad geschwenkt werden können. Direkt auf den Blastern ist der Entfernungsmesser untergebracht. Alle über diverse Sensoren eingehenden Daten werden im auf dem Kopf des Walkers untergebrachten Zielcomputer verarbeitet und ausgewertet. Beide Piloten erhalten somit eine ständig aktualisierte Kampfanalyse auf ihre Displays. Wenn klar ist, dass ein bestimmtes Ziel nicht vom AT-AT selbst erreicht werden kann, zum Beispiel das Innere von Gebäuden, welche nicht zerstört werden können, oder in Höhlen, öffnen sich die seitlichen Luken und Ausleger werden automatisch ausgefahren. Hieran seilen sich die bis zu 40 Sturmtruppler zum Boden herab, welche dann den weiteren Bodenangriff übernehmen. Hierdurch sind mehrere AT-AT in der Lage, ein feindliches Gebiet in sehr hoher Geschwindigkeit unter die Kontrolle des Imperiums zu bringen. Für schnelle Ziele oder flüchtende Gegner werden an Stahlkabeln bis zu 5 Raketenschlitten abgelassen, welche aufgrund ihrer enormen Geschwindigkeit nahezu jedes landgestützte Fahrzeug einholen können. Die Soldaten gelangen wieder an Bord, indem sich der AT-AT hinkniet, seinen Rumpf senkt, beziehungsweise sich auf die Knie absenkt, bis er nur noch 3 Meter über dem Boden ist und dann die Laderampe ausfährt. Auf diesem Weg gelangen auch schwerere Einheiten, wie zum Beispiel die 2 geladenen AT-ST-Einheiten, nach außen und ebenfalls wieder zurück ins Innere. Nach vielen Erfolgen auf den verschiedensten Welten eilt dem AT-AT ein Ruf als nahezu unbesiegbare Kampfmaschine voraus. Allein die Präsenz eines AT-AT veranlasste viele Feinde, bereits vor der eigentlichen Schlacht, zu kapitulieren bzw. zu fliehen und sich dem Imperium auf die ein oder andere Art und Weise zu ergeben. Möge die Nacht mit dir sein.